Ja, liebes Publikum, dann möchte ich Ihnen ein bisschen was erzählen über die Erfahrungen, die wir gemacht haben mit der Prüfung der Seele, warum es in dem Ganzen ein bisschen geht, Ihnen ein bisschen die Personen, die Charaktere näher zu bringen. Wir hatten ja jetzt am vergangenen Wochenende die Premiere in Kaliwetz und haben da wieder sehr stark gespürt, dass es einfach ein Puls ist oder ein Text ist, der von Herz zu Herzen sprechen muss. Das ist das Wichtigste dabei. Und das Intellektuelle kommt dann als zweite Ebene dazu. Und das war unten wieder also sehr stark zu spüren. Und was auch sehr, sehr deutlich herausgekommen ist, das war, glaube ich, bei den meisten Mitspielern von uns spürbar, dass es eben ein Text ist, der einen selber sehr stark angeht und der einen sehr stark betrifft. Viel mehr als das bei anderen Stücken der Fall ist. Also auch, wir spielen den Faust seit 10 Jahren und das ist schon eine sehr starke und heftige Sache. Aber das ist wirklich eine Kleinigkeit gegenüber dem Serientrama. Das ist ganz interessant. Also die Wirkung ist, ich hätte das vorher nicht gedacht. Ich muss das ganz ehrlich sagen, bevor wir auf die Idee gekommen sind, das zu inszenieren, also im Jahr 2007, bis dorthin geht es schon zurück mit dem ersten Drama. Ich hätte es vorher nicht gedacht. Ich habe ein paar Mal den Mysteriendrama gelesen, bin, muss ich dazu sagen, ein wirklich geübter Steinerleser. Also ich bin es gewohnt, die Texte zu lesen. Mit dem Mysteriendrama habe ich mir immer schwer getan. Nach ein paar Seiten habe ich mir gedacht, um was geht es jetzt eigentlich wirklich? Wieder zurück und hin und her. Und also irgendwie habe ich gedacht, das auf die Bühne bringen ist der helle Wahnsinn und dass das spannend an werden soll. Ist eigentlich fast unmöglich, das hinzukriegen. Und erst in dem, seit wir es tun, seit wir arbeiten damit, merke ich, was wirklich in den Texten drinnen steckt. Steiner sagt nicht umsonst, es steckt die ganze Anthroposophie, ich habe das Zitat jetzt noch einmal nachgeschlagen, er sagt wirklich, die ganze Anthroposophie steckt drinnen und er bräuchte keine Vorträge mehr halten und keine Schriften mehr verfassen, wenn die Mysteriendramen wirklich so genommen und so ausgeschöpft würden, wie sie gegeben sind, das heißt, was alles an Gehalt drinnen ist. Das heißt, vieles steckt offenbar zwischen den Zeilen auch drinnen, wenn man so jetzt nachschlagt, über was Steiner alles gesprochen hat, was in der Eingliederung und welche Entwicklungsstufen und das alles, wo steht denn das in den Mysteriendramen? Zwischen den Zeilen steckt das in Wahrheit alles drinnen, man wird hingeführt. Man wird hingeführt, die wichtigen Dinge wirklich nach und nach zu erleben. Aber das ist zumindest für mich beim reinen Lesen überhaupt nicht rausgekommen. Erst indem man es spielt, indem man es tut, indem man gemeinsam eigentlich lebt damit. Das ist natürlich auch, das kommt auch dazu, man merkt wahnsinnig stark, dass wenn eine Gemeinschaft von Menschen versammelt ist, dass da einfach noch viel mehr, ich sage mal ganz bewusst, an Inspiration hereinkommt. Nicht nur die Quelle für die Inspiration ist ja durch den Text selber gegeben. Also es ist kein Hokuspokus, es ist einfach der Text selber, der das bewirkt, der diese, sage ich mal, Inspiration hereinleitet, durch die Dinge klar werden, die zwischen den Zeilen stehen. Also es geht darum, dass man die schöpferische Quelle im Grunde herangeführt wird, dass der Steiner es selber geschöpft hat und er hat selber gesagt, ich habe mir nichts ausgedacht vorher dabei. Oft sind die Dinge anders herausgekommen, als ich mir es vorher gedacht habe, ganz anders. Ich war oft selber überrascht, wie die Dinge herausgekommen sind. Also es ist etwas aus einer Quelle herausgekommen durch Steiner, das heißt ja so schön bei den ersten beiden Dramen durch Rudolf Steiner, nicht von Rudolf Steiner, sondern durch Rudolf Steiner. Bei den zweiten, letzten beiden heißt dann interessanterweise von Rudolf Steiner, also das ist auch so eine Rätselfrage, aber es hat was damit zu tun, dass der Text wirklich von der Sprache her, vom Klang her, eben gerade wenn man ihn nicht allzu intellektuell, sondern einmal unbedarft nimmt und sagt, ich spreche ihn einfach einmal, ich probiere ihn, ich tue einmal irgendwas damit und schaue, was dabei herauskommt, dann taucht mit der Zeit immer mehr wie aus dem Nebel auf. Und dieser Weg war zu verfolgen, jetzt beim ersten Drama, das wir hatten, da haben wir jetzt 12 öffentliche Aufführungen gehabt mit der öffentlichen Generalprobe, sogar 13. Und dann zuschauen können, wie es.
Nächstes, verzeihen, ich glaube, ich muss das abstellen. Nein, habe ich eh.
Ah, ich meine, das ist grüßen. Aber der ist immer dabei. Ja, also, da wird ja im ersten Drama, wird auch davon gesprochen, unsere, über die Geisteswissenschaft, also, unsere Lehren sprechen nicht zum Intellekt, sondern sie sind also lebendige Keime im Grunde, die in die Seele gelegt werden. Und so ist es mit dem Text des Dramas denkbar. Also genau das, was schon im Vorspiel beim ersten Drama gesprochen wird, genau das passiert. Und das passiert normalerweise mit anderen Texten, mit anderen Dramen, in ganz kleinen natürlich auch, aber der Unterschied ist erstaunlich, wirklich erstaunlich. Es ist also, selbst bei einem Faust ist es vielleicht 2% und das sind es 100%. So groß ist der Unterschied. Ich hätte das nicht gedacht. Also, dass der Text selber als lebendige, verwandelnde geistige Kraft in einem selber wirkt, wenn man mit dem Text lebt eine Zeit. Das ist etwas, was den einen oder anderen früher oder später bewusst wird, auch bei den Mitspielern. Das dauert eine Zeit, man kriegt das oft gar nicht mit und dann schaut man noch ein paar Jahre zurück und dann merkt man erst, was sie da alles getan hat in Wirklichkeit. Das ist also im Vergleich dazu bei anderen Stücken, selbst beim Faust, viel, viel weniger. Ich hätte das nicht gedacht. Bei aller Wertschätzung für Steiner, ich hätte es nicht gedacht. Und er hat selber gesagt, das ist ein Anfang und natürlich noch vieles unvollkommen und so habe ich es auch genommen. Nach dem Lesen ist mir fast auch so vorgekommen. Und doch, das ist schon sehr mühsam und sehr schwierig. Die langen Monologe und dass man da nicht irgendwann einschläft dabei. Und nur den Faden behält, das ist gar nicht leicht. Es ist wirklich nicht leicht. Und mit der Zeit wird es immer müheloser, man kriegt das so wirklich mit, was dahinter geht. Uns ist es jedenfalls so gegangen. Ich habe das sehr gut verfolgt, weil ich selber praktisch in den Mitspielern so Kleinigkeiten und das wirklich immer beobachten und mitleben kann. Und ich merke von Mal zu Mal, habe gemerkt, dass beim ersten Drama, wie auch die Gedankenklarheit immer deutlicher herauskommt. Auch das ist etwa Unterschied zu Goethes Faust, wenn ich etwa den zweiten Teil hernehme. Der ist von der geistigen Wahrheit absolut realistisch. Und die Bilder, die drinnen sind, sind handfeste Imaginationen, die komplett stimmig sind und auch vom Ablauf her komplett stimmig sind. Gedankenklarheit ist fast null drinnen. Nein, fast null ist übertrieben, aber weniger. Also den Faust 2 verstehen zu wollen vom Kopf her ist sehr schwer. Jedenfalls nicht aus dem Text selber heraus. Da muss man dann wirklich selber es in Gedanken formulieren und dann kann man natürlich einiges erfassen, aber der Text selber spricht es nicht in Gedanken aus, was er in Bildern in Wahrheit auf die Bühne stellt. Beim Text Steiners ist es anders. Beim Text Steiners ist es anders. Er hat absolut diese Bilder, diese Imaginationen drinnen, aber wenn der Text einmal wirklich richtig herauskommt, richtig gesprochen wird, ist er absolut verständlich. Das ist ein Prozess, mit dem man mitwachsen muss. Wir sind noch lange nicht so weit. Also, dass das wirklich durchgängig ist. Ich sehe jetzt beim ersten Drama, habe ich gesehen, dass das da und dort einmal deutlicher herauskommt und dass das immer mehr wird. Und der Teil natürlich auch, dass wir das Stück besser kennen, also sind wir natürlich auch aufmerksam, aber ich glaube auch das Publikum, dass es einfach strukturierter ist und die Gedankenstruktur deutlicher herauskommt. Also im Idealfall ist es ein Drama, wo man ganz entspannt drinnen sitzt und einfach die Gedanken, die drinnen sind, als solche unmittelbar wahrnimmt. Dorthin könnte es führen. Das ist, glaube ich, bis jetzt noch keine Aufführung irgendwo gelungen. Das ist also eine Zukunftsperspektive irgendwo. Das heißt, man hat eine Imagination, die zugleich sich gedanklich vollkommen klar im Zuhören unmittelbar eröffnet, ohne dass ich noch extra nachdenken muss, was bedeutet denn das? Sondern was, indem ich es höre, auch gedanklich klar ist. Und ich habe also mittlerweile die starke Vermutung, dass das wirklich zu 100% mit dem Text möglich ist. Das ist auch, wenn wir davon also erst so ein bisschen was gehoben haben. Aber das ist etwas, was nämlich wirklich auch vom rein künstlerisch, Theater, technisch fast, möchte ich sagen, eine neue Dimension aufstößt. Das kam in einer anderen Schritt drin, nämlich verbindet auch diese geistige Tiefe, die sich auch jetzt in der Imagination auslegt, diese geistige Wahrheit mit der Gedankenklarheit. Sicher findet man halt auch Theaterstücke, die sehr abstrakt gedankenhaft sind, wo man zwar mitdenken kann, aber wo oft die Substanz darunter eher dünn ist ein bisschen. Und da verbinden sich also diese Welt, die für uns normalerweise im Unterbewussten verborgen ist, die durch die Imagination herauskommt, und die ganz wache Gedankenklarheit. Also das wäre das Ziel, einmal dorthin zu kommen, ein Fernziel, dass es wirklich unmittelbar im Zuschauen sofort klar ist. Dann braucht man eigentlich keine Diskussion mehr nachher, sondern man geht hinaus und sagt, ja, ich habe es verstanden, es ist klar, ich habe es geschaut, als Wirklichkeit im Grunde im Bild auf der Bühne und ich habe es zugleich verstanden. Aber das ist ein Fernziel, aber man kann nur weiter wachsen. Aber eben der Text wirkt in den Schauspielern und vielleicht dann auch im Publikum, zumindest wenn man es öfter hört, so, dass es wirklich eine Kraft in der Seele wird. Es ist nicht nur etwas, was man versteht und sagt, aha, jetzt habe ich es gesehen und weiß, worum es geht, sondern es wirkt, es entfaltet. Und das braucht auch einen gewissen Zeitrhythmus, bis es sich entfaltet, bis es so richtig packt und bis man auch selber mitkriegt, dass es einen gepackt hat. Das hat er nämlich schon viel vorher viel länger gepackt, bevor man es selber mitkriegt. Das dauert lange. Also das heißt, so im ganz Kleinen muss man selber, wenn man damit arbeitet, und auch wenn man zuschaut und zuhört, geht man so im ganz Kleinen den Entwicklungsweg mit. Und das ist ja ganz typisch, dass jeder als Darsteller, sage ich mal, eine sehr persönliche Beziehung zu seiner Rolle entwickelt hat, beziehungsweise, ich sage immer, das Stück hat sich selbst besetzt. Es war so, ich glaube, 4, 5 Leute am Anfang, die dabei waren und Alemann. Nein, das mache ich, ich habe heute meinen Alemann, das ist ja auch schon mal das andere von rechts. Das macht es. Ja, wir haben gesagt, wir müssen uns ein Stück mit in die moderne Welt hineinstellen. Also, Alemann, das ist grüßen, das passt. Das
ist immer im Sinn. Schaut, das war auch
das Minute. Meiner ist auch im Sinn.
Ja, ja,
genau. Genau. Im Brennpunkt. Ja, also. Es sind zur richtigen Zeit die richtigen Menschen aufgetaucht, wie ein Wunder war das eigentlich. Sicher, man hat herumgefragt, wer will denn mitmachen und so, und dann waren immer genau die richtige Rolle zur richtigen Zeit da. Das ist faszinierend. Und ich habe wirklich den Eindruck, dass jeder zu seiner Rolle eine ganz besondere Beziehung hat. Und zwar von Anfang an ist das irgendwo da. Also das heißt, man ist sehr individuell involviert in das ganze Geschehen. Man muss auf seine Art natürlich den Entwicklungsweg im Kleinen mitgehen und das auch in die Darstellung hineintragen. Das heißt, die Darstellung muss auch ganz individuell werden dadurch. Wenn es andere Schauspieler spielen würden, andere, sage ich mal, wie Schicksalsgemeinschaft es spielt, dann müsste es wieder anders sein. Also das heißt, das Drama müsste im Grunde mit jeder Gruppe, die es spielt, anders sein, an jedem Ort, an dem man es spielt. Anders sein, weil auch natürlich das Publikum, die geistige Atmosphäre der Umgebung eine Rolle spielt.
Und es ist auch so, oder?
Ja, es ist auch so, es ist absolut so.
Kannst du kurz von Kallewitz erzählen?
Ja, ja, habe ich einleitend schon ein bisschen erzählt. Ja, absolut. Absolut. Also es nimmt etwas von der geistigen Atmosphäre, der Landschaft, der Gegend, des Publikums natürlich, was einem der Seelische entgegenkommt, auf. Und das fließt in die ganze Arbeit ein. Das heißt, es ist auch noch mehr, als das bei anderen Stücken der Fall ist, was auf der Bühne getan wird, in Wahrheit ein gemeinsames Tun mit dem Publikum. Auch wenn die scheinbar unten ruhig sitzen und gar nicht einmal wetzen, sondern innerlich seelisch mitarbeiten daran und etwas ganz stark zurückgeben auf die Bühne, was einbezogen wird in das Spiel. Also es ist wirklich ein Umgehen mit geistigen Kräften, sage ich mal, mit die ganz real anwesend sind. Also ich habe das wirklich bei keinem anderen Stück noch so gespürt wie hier. Aber das ist ja das Thema des Ganzen, sonst wäre es kein Mysteriendrama. Es wird im Grunde ja auch etwas aufgenommen, was im ersten Drama schon im achten Bild, da gibt es eine Szene, da malt dieser Maler Johannes Thomasius, also das ist einer dieser Protagonisten des Dramas, malt ein Porträt des Professor Capesius. Und in diesem Porträt wird deutlich das tiefere Wesen des Capesius, so sehr wie er sich selber, nämlich Capesius selber, sich noch nie gesehen hat. Und auch sein Freund Strada erkennt ihn hier erstmals in einer Tiefe, wie er es noch nie erlebt hat, worüber der Strada dann total verzweifelt ist, weil er nicht weiß, wie kommt man zu der Erkenntnis, die da in dem Bild offenkundig drinnen steckt, aber wie ist der Thomasius dazu gekommen? Das ist also für ihn erkenntnismäßig einfach nicht zu fassen. Für Capesius ist aber in dem Moment klar, ja, der Maler sieht einfach geistig tiefer hinein. Und das ist für ihn auch ein Schlüsselerlebnis, dass er erkennt, ja, der Mensch hat, oder zumindest einzelne Menschen haben die Fähigkeit, das Geistige wirklich wahrzunehmen, in seiner Realität wahrzunehmen. Und wenn es auch vielleicht nur erste Schicht ist, aber das ist drinnen. Und Thomasius, der Maler, sagt ja dann selber am Ende dieses achten Bildes im Gespräch mit der Maria, dass er wirklich gespürt hat, Kräfte, die aus einer früheren Inkarnation des Capesius hereinwirken. Und die seinen Charakter gebildet haben, die sozusagen durch die heute äußerlich wahrnehmbare Persönlichkeit durchblickt. Und warum erzähle ich das ganz besonders? Weil das uns gleich weiterführt zur ersten Szene, zum ersten Bild des zweiten Dramas. Da sehen wir nämlich jetzt den Professor Capesius in seinem Studierzimmer. Es ist fast so eine Ähnlichkeit da zu dem berühmten Faustmonolog, Handel und Ach, Philosophie und so weiter. Also er winkt jetzt damit mit der Erkenntnis, mit den Erkenntniskräften. Nur er ist eine Stufe weiter im Grunde als Faust bei Goethe. Und Faust weiß noch nicht, gibt es den Durchbruch zum Geistigen, ist das möglich, ja oder nein, er will sogar den Gifttrank nehmen, um also zu sterben und dann wenigstens zu erkennen, wie es im Jenseits ausschaut, also in der geistigen Welt. Da drüber weiß ich nicht sicher, er ist sich über alles das nicht sicher. Capesius ist sich zu dem Zeitpunkt eben durch das Erlebnis mit dem Johannes Thomasius, mit dem Maler und dem Bild, das er gemalt hat, die Entwicklung, die er an dem Thomasius verfolgen konnte, ist er sich bereits sicher, dass der Einblick in die geistige Welt möglich ist. Nur woran er noch verzweifelt ist, wie komme ich dazu? Weil er steht nur mit seinem Intellekt draußen irgendwo vor der Tür und sieht, andere sind hineingekommen, aber wie komme ich hinein? Und er studiert dazu die Schriften des Benediktus. Benediktus ist, naja, der geistige Lehrer, könnte man sagen, der hinter dieser Gemeinschaft drinnen ist, die Protagonisten der Handlung sind. Also wer sind die Protagonisten der Handlung? Das ist der Professor Capesius, der vom Beruf, wenn man so will, Historiker ist, der Geschichtsprofessor ist. Sein Freund Dr. Strada, der von der naturwissenschaftlich-technischen Seite herkommt und der von daher versucht hat, erkenntnismäßig sich zu vertiefen in das Weltgeschehen, wenn man so will. Dann eben dieser Maler Johannes Thomasius und seine Freundin Maria, die Schauspielerin sitzt hier neben uns. Das sind die Hauptpersonen und dahinter eben Benediktus, der nach und nach zum geistigen Lehrer aller hier wird zuerst einmal von Thomasius und Maria, aber später auch für immer deutlicher für Capesius und auch für Strada. Und dieser Benediktus hat also ein Buch geschrieben, das jetzt über die geistige Welt, über das Erkennen der geistigen Welt handelt und das studiert und dann liest er so merkwürdige Sätze drinnen, die er schon zum 100. Male wiederkäut und nichts damit anfängt, irgendwie dann noch nicht den Durchbruch schafft, in deinem Denken leben Weltgedanken. Eigentlich ein schwer verständlich, was sind Weltgedanken, was was ist das, mit dem Wind, deinem Denken, Leben, Weltgedanken. Also normal haben wir den Eindruck, wir bilden uns unsere Gedanken da irgendwo drinnen, wenn man noch ganz materialistisch ist, sagen wir, das Gehirn macht die irgendwie. Aber wir haben jedenfalls den Eindruck, in uns passiert das irgendwo, da wird es uns jedenfalls bewusst und wir tun es. Das ist ja gerade das, was uns sehr stark auf unser Selbstbewusstsein gibt, dass wir spüren, wenn wir denken und wir sind darin tätig. Und wir sind dabei abgeschlossen im Grunde von der Welt, stehen uns ihr sogar gegenüber. Da draußen sehen wir die Welt, aber da grübeln wir drinnen. Und jetzt wirken Leben, Weltgedanken, in deinem Denken, Leben, Weltgedanken. Was sind diese Weltgedanken? Naja, diese Weltgedanken, wenn man so mal auf der abstrakten Ebene fasst, sind es die Gesetzmäßigkeiten, die die ganze Natur durchwirken, zum Beispiel draußen. Und das der Basis der Naturgesetze. Denn es gibt eine gedankliche Ordnung in der Welt, und zwar ganz real wirksam. Und die fährt sozusagen wie auf Schienen dahin, da gibt es gar kein Entkommen. Und was wir heute an Naturgesetzen kennen, ist ja erst so eine ganz dünne Schicht davon. Also da gibt es noch sehr viel mehr. Das sind die in der Welt wirksamen Gedanken. Die wirken in mir, leben in mir, in deinem Denken, Leben, Weltgedanken. Der Haken an der Sache ist, dass wir sie aber zunächst als solche nicht erleben, sondern wir erleben unser Eigendenken. Und die Kunst, auf erster Stufe einmal in die geistige Wahrnehmung zu kommen, ist eben zwar dieses wache Bewusstsein, das wir durch unser Eigendenken erworben haben, zu behalten, aber unser Eigendenken einmal probeweise zur Seite zu schieben. Und zu warten, was dann passiert. Dann beginnt nämlich eine Wahrnehmung, dass hinter unserem Denken in Wahrheit die Welt Gedanken leben. Und es beginnt eine Gedankenwahrnehmung auf erster Stufe. Auf erster Stufe ist es relativ unspektakulär, es nimmt sich immer noch mit Gedanken aus, also was wir gewohnt sind, außer dass es viel lebendiger, viel reicher ist und wir sehr deutlich spüren, nicht meine Gedanken, wie komme ich jetzt auf das? Das hätte ich mir nie selber ausdenken können. Dann erreicht mein Wissen eigentlich gar nicht und meine Fähigkeiten und trotzdem steht es in meinem Bewusstsein. Eine erste Ebene, wo man herankommt. Wenn sich das weiter verdichtet, werden diese Gedanken immer bildhafter. Es sind also weniger abstrakt logische Gedanken, obwohl sie nicht gerade unlogisch sind, aber man braucht keine Logik, um nachzudenken, aus dem folgt das, sondern sie sind da. Und zwar eher in ihrem ganzen Umfang da. Das ist das Typische, dass eigentlich so ein ganzer Schwall von Weltgedanken oder ein zusammenhängender großer Weltgedanke, wie man es nennen will, auf einmal vor einem steht. Man kann es sogar bewusst erleben. Sprechen darüber kann man sehr schwer. Da merkt man erst dann, wenn man das in Worte ausdrücken will, in normale Begriffe fassen will, in abstrakte Begriffe fassen will, wie schwer das ist, die Formulierung zu finden und wie man 99,9% davon einmal verliert dabei und dann bleibt ein Hauch davon über. Das ist dann der Schatten der Weltgedanken. Das ist das, was normalerweise nämlich in unserem Denken. Und wenn sich dieses Erleben der Weltgedanken noch weiter verdichtet, immer bildhafter wird, dann geht es irgendwann einmal in das über, was Steiner die Imagination nennt. Das heißt, es ist etwas, was aus dem Denken stammt, aber ganz bildhaft im Denken ist. Ein bildhaftes Erleben, bei dem man aber unmittelbar Gedankenhaftes wie vor sich geradezu hat. Also dieses Erleben ist sehr stark daran, dass nicht ich denke, sondern ich sehe Gedanken, ich sehe Gedankliches. So wie außen Tisch und Stühle und Menschen vor mir sehe, so sehe ich sozusagen Gedanken. Das kann man dann wirklich sagen, das ist die Stufe der Imagination. Und da gibt es aber alle Übergangsstufen dazwischen. Bitte.
Die Frau Castellitz ist gestorben und kurz vorher hat sie immer...
Ja.
Sie sind alles in Bildern, aber es ist schwer gefallen, das in Worte wieder zu fassen.
Ja.
Aber in Bildern hat es alles
ja, gefallen. Ja, so ist es da. Also wenn wenn man sehr intensiv in dem drinnen ist, also wenn das Denken immer bildhaft wird, man sieht es, es ist einem völlig klar. Aber wenn man darüber sprechen soll, weiß man nicht, wie man anfangen soll. Weil man muss es jetzt übersetzen in sinnliche Begriffe, die zu eng und zu klein sind für das, was man erlebt. Weil indem man die Weltgedanken erlebt, auch selbst wenn es die Ebene ist von Weltgedanken, die etwa in den Naturgesetzen walten, das heißt, die in unserer sinnlichen physischen Welt wirken, selbst da ist es aber schon eine Stufe dahinter, hinter dem, was wir einfach äußerlich erleben. Und wie übersetze ich das? Im dritten Bild, am Anfang des dritten Bildes, in dem zweiten Drama, rätselt der Johannes Thomasius, der Maler, wie es möglich ist, geistige Schauungen in ein sinnliches Bild zu übersetzen. Wie ist das möglich? Weil geistige Erlebnisse sind in keiner sinnlichen Farben. Ich erlebe etwas, aber das äußere Rot ist nicht das, was ich geistig erlebe. Und das äußere Grün ist nicht das, was ich geistig erlebe. Ich muss es übersetzen, irgendwo. Das heißt, hinter den Farben zum Beispiel stecken in Wahrheit ganz bestimmte seelische Erlebnisse, bestimmte seelische Stimmungen. Das ist etwa das, was, wenn man von der Aura des Menschen, man sieht die Aura in allen möglichen Farben, also violett und grün und gold glänzend und das Gott, was, dann darf man sich das aber nicht äußerlich sinnlich vorstellen. Also wenn man sich vorstellt, der Hellseher sieht jetzt einfach so wie wenn das ein wunderbar beleuchteter Effekt wäre, das stimmt gar nicht. Es ist ein Erlebnis, das, wenn wir es in unsere sinnliche Sprache übersetzen, am ehesten sich ausdrücken lässt mit diesen Farberlebnissen. Ich kann sagen, ich erlebe an den Farben Vergleichbares, wie ich hier im Übersinnlichen erlebe, aber es ist trotzdem ein riesen Kluft dazwischen. Also es ist nicht einfach dasselbe, wenn man das nicht vorstellt, ich bin jetzt hellsichtig und jetzt umstrahlt, wie ein Scheibe auf einem Angstrahl. Das ist ein Unsinn. Darum merken viele Menschen auch gar nicht, wenn sie erste geistige Erlebnisse haben, sie merken es gar nicht. Sie haben sie und sie merken es nicht, weil sie glauben, ja, aber jetzt müsst ihr doch sehen, der Heiligenschein ist ja auch so auf den Bildern drauf, Heiligenschein ist ja auch nur ein Kopfhauer irgendwo. Grüß Gott, guten Abend. Also, es ist ganz anders und viel subtiler und feiner, und das zu übersetzen in unserer Sprache ist wahnsinnig schwer und ich möchte fast sagen, auch schmerzhaft. Es ist wirklich schmerzhaft, wenn man das Gefühl hat, aus der Fülle, die ich erlebe, muss ich so ein winziges Körnchen herausbrechen und herunterbringen. Und ich verliere fast 99,9% davon. Um eine Ausnahme zu sagen, wahrscheinlich ist es noch viel mehr. Ich bringe ein winziges Körnchen herunter, das ich so klar formulieren kann, dass vielleicht es dann der Zuhörer verstehen kann. Sie werden jetzt sehen, welche Schwierigkeit Steiner immer hatte, wenn er Vorträge hält oder wenn er Schriften verfasst, diese Fülle des Erlebens herunterzubringen und in für uns verständliche Worte zu fassen. Oder halbwegs verständliche Worte zu fassen. Eigentlich kann es immer nur ein Stammeln von diesen Dingen sein. Weil dieses Erleben in Wahrheit um Vielfaches reicher ist, als wir halt in unserem normalen Gedanken leben. Erfassen können. Das ist eine Kleinigkeit davon. Aber es geht. Steiner hat bewiesen, dass es geht an sich selbst, durch sich selbst. Und das ist sozusagen das Problem, mit dem der Capesius da im ersten Bild ringt. Und es geht dann noch weiter, also in deinem Denken, Leben, Weltgedanken, in deinem Fühlen, Wählen Weltenkräfte. Jetzt wird es schon eine Spur intensiver, aber ich gedanke mir, das sagt man an den Naturgesetzen und was Gott was alles, ein bisschen lebendiger noch, aber Weltenkräfte, also das sind wirklich Kräfte, die tun was in der Welt. Also das, weil bei unseren Gedanken haben wir zunächst nicht das Gefühl, dass dort in der Welt schon sehr viel passiert. Ich denke, ich hebe. Wird in der Regel nicht funktionieren. Das heißt also, so unmittelbar bewirken unsere kleinen menschlichen Gedanken nicht direkt etwas. Aber da wird es jetzt stärker. Jetzt weben Weltenkräfte, die hängen aber mit dem Fühlen zusammen. Mit dem Fühlen. Das heißt, hinter dem, was wir als Gefühle erleben, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, wie auch immer, dahinter stehen Weltenkräfte. Das heißt, dass was in der Natur, in Wahrheit Naturkräfte, gestaltende Kräfte in der Natur sind, das sind geistig, seelisch-geistige Kräfte, die darin wirken, die dahinter stehen und wovon wir in unserem Gefühl, in unserem Gefühlsleben nur einen blassen Schatten im Grunde haben. Und wo wir aber auch, das ist das Interessante, sehr stark natürlich mit diesen äußeren Kräften in Wahrheit kommunizieren. Das heißt, wir sind in unserem Fühlen in Wahrheit verbunden mit diesen Weltenkräften draußen. Das heißt, es ist gar nicht so einfach, so zum so, Jogi bin ich mir traurig und sonst hat das keine Beziehung, das muss ich halt mit mir abmachen. Ja sicher, ein Bewusstsein muss ich mit mir abmachen. Aber in Wahrheit hat das eine Wirkung auf die Welt und es kommt aus der Welt auch Wirkungen auf uns. Unter Umständen Kräfte, belebende, stärkende Kräfte zu uns. Das kann durchaus sein. Und weil in Wahrheit, wir beschäftigen uns in den zwei Vorträgen jetzt seit langem mit der Schöpfungsgeschichte, in Wahrheit ist die ganze Welt aus diesem Seelischen herausgekommen. Sozusagen die erste Schöpfung spielt sich einmal überhaupt nur im Seelischen ab. Und dort ist es einmal real, da sind diese Seelenkräfte Realität, da sind ja ganze Welt und was wir dann als äußere physische Welt haben, ist auch nur ein Schatten davon. Das heißt, in Wahrheit ist der Sessel, der Tisch, der Stein, an dem wir uns wehtun, viel weniger real als das, was hinter unseren Gefühlen steht. Dort sind die realen Kräfte, dort ist die eigentliche höhere Wirklichkeit davon. Und das heißt, an diesen Dingen rennt man sich bildlich gesprochen den Kopf noch mehr an, als an der harten Wand draußen. Das heißt, einzutauchen in das Gefühlsleben bedeutet Begegnung mit den Weltenkräften. Und die ist manchmal segensbringend, heilend und manchmal niederschmetternd und verletzend und gefährdend und also. Wenn Sie sich die schlimmsten äußeren Gefahren vorstellen, ist es dort drin, je tiefer man kommt, noch schlimmer. Oder noch höher. Beides. Johannes Thomasius erlebt es dann, wenn sein Doppelgänger erscheint. Das sind also Kräfte, die er sich aus seinen früheren Inkarnationen von seinen, sagen wir mal, Schandtaten mitgenommen hat, was dann als reales Bild, aber nicht nur Bild, sondern als reale Kraft vor ihm steht. Und das ist fürchterlich und niederschmetternd. Und das heißt, wenn man auch so einen geistigen Entwicklungsweg geht, muss man damit rechnen, dass das nicht nur immer so etwas Beseligendes, Erhebendes, Erbauendes, Friedliches ist, sondern dass es manchmal so recht niederschmetternd sein kann und recht kräftig und wo man also vielleicht einmal am Kiefer dran muss. Sicher, der Weg der geistigen Entwicklung heißt, zu innerer Gemütsruhe zu finden. Es gibt diese berühmten Nebenübungen von Steiner, also dann die innere Gemütskontrolle, Gemütsruhe zu finden, ist sehr, sehr wichtig, aber es ist etwas, was hart errungen werden muss. Das ist nicht etwas, was so ohne weiteres kommt und es wird immer schwieriger, weil je tiefer man eintaucht in das Erleben hinter deinen Fühlen, Weben, Weltenkräfte, man kommt immer näher an diese Weltenkräfte heran und die erscheinen einem immer unmittelbarer in ihrer Wirklichkeit und da hat man es mit gewaltigen Kräften zu tun und die muss man erst bewältigen. Also da einzutauchen ist schwierig und jetzt verrate ich Ihnen ein Geheimnis. Ich habe den Eindruck, es gibt heute ja manche Menschen, die so ganz dogmatische Materialisten sind und die geradezu Fanatiker auf dem Gebiet sind. Interessanterweise lustig, viele, die sich mit so darwinistischer Entwicklungslehre oder neodarwinistischer oder sonst wie Evolutionsbiologie beschäftigen, die meisten sind strenge Atheisten und nein, Geistiges gibt es nicht. Und interessanterweise mit einem ungeheuren Fanatismus. Ja, nichts zu sagen, wenn er sagt, aus meiner Wissenschaft heraus ergibt sich das, aber bitte spielen Sie weiter mit der Zeit, interessiert mich nicht. Nein, das muss, vom Geistigen darf man nicht sprechen und das ist Verführung der Menschheit und überhaupt der Gotteswahn muss abgeschafft werden und es gibt nur Naturgesetze. Ich habe mich lang gefragt, warum bei manchen so ein starker Fanatismus auftaucht. Und ich bin darauf gekommen, das sind Menschen, die ganz nahe daran sind, mit dem Erleben einzutauchen dort. Und die letzte Chance suchen, da die Tür zuzunageln und nicht sich in diese Gefahr zu begeben, die dann auftritt. Weil dann wird es heftig und jedenfalls mit Sicherheit das ganze Leben stellt sich auf den Kopf. Das muss zwar nicht äußerlich bemerkbar sein, aber innerlich wird alles, was man bisher gedacht hat und an Wertvorstellungen gehabt hat, auf den Kopf gestellt. Also geistige Entwicklung ist nicht nur ein ruhiger, sukzessiver, gemütlicher Weg, sondern er geht durch heftige Auseinandersetzungen. Das erlebt dann der Johannes Damasius mit den Doppelgängern ganz stark. Das ist dann im fünften Bild, gegen Ende des fünften Bildes. Ja, aber bleiben wir beim ersten Bild, beim Capesius. In deinem Wollen wirken Welten Wesen. In deinem Wollen wirken Welten Wesen. Das ist der dritte Satz, den er liest, den dieser Benediktus geschrieben hat. Und der führt uns jetzt ganz an die geistige Realität hin, dass eigentlich die eigentliche Wirklichkeit geistige Wesenheiten sind, der verschiedensten Art. Die stecken hinter allem, was wir angreifen können, hinter allem, was wir sehen können, hinter allem, was wir auch nicht sehen können vielleicht. Also die eigentliche Wirklichkeit sind geistige Wesenheiten. Der Gegenstandpunkt zum Materialismus. Materialismus sagt, alle Wirklichkeit ist Materie und der Rest ist Erscheinung daran. Wenn man zum geistigen Realismus kommt, dann ist alle Wirklichkeit aus geistigen Wesenheiten bestehend. Und das ganze Weltgeschehen besteht darin, wie die miteinander zu tun haben und was die miteinander abmachen. Das bewirkt dann das ganze Weltgeschehen und erzeugt die äußeren Erscheinungen, die wir haben. Also etwas ganz Gewaltiges im Grunde. Und eines dieser geistigen Wesen sind wir selber, wenn man so ein ganz kleines, es gibt auch sehr viel größere. Und das Interessante ist, während jetzt Capesius, man kann durchaus sagen, meditiert über diese drei Sätze, in deinem Denken, Leben, Weltgedanken, in deinem Fühlen, Weben, Weltenkräfte, in deinem Wollen, Wirken, Weltenwesen, während er so meditiert darüber, bekommt er wirklich ein erstes imaginatives Erleben. Er fühlt sich von drei Seelenkräften umschwebt, wenn man so will. Und er spürt ganz deutlich, da spricht jetzt etwas aus diesem Wesen, aus dem Geistigen heraus, was er sich nicht selber ausgedacht hat. Oder spinne ich jetzt, oder bin ich verrückt geworden, oder was ist das? Da habe ich mir halt in der Fantasie ausgemalt, aber nein, ich wäre nie auf das Idee gekommen, was ich da gehört habe. Und er weiß noch mit diesem Erlebnis also noch nicht umzugehen. Und es kommt dann auch Benediktus und sagt, ich finde euch in Glücke, während er verzweifelt ist, er denkt, jetzt wäre schon nahe irgendwo. Und Benediktus sagt, na sehr froh, das ist ein deutlicher Schritt nach vorwärts. Es wird noch lange dauern, bis er dann die nächste Stufe wieder erwirbt. Aber es ist die Basis dafür, dass Capesius dann Ende des fünften Bildes so weit ist, dass er wirklich eine geistige Schau, eine Rückschau in eine frühere Erdeninkarnation hat. Das ist eines der zentralen Themen aller Mysteriendramen Steiners, dass er sagt, dass das Schicksal des Menschen bedingt dadurch ist, oder sehr wesentlich bedingt dadurch ist, dass der Mensch durch mehrere irdische Inkarnationen durchgeht. Dass wir also nicht nur einmal auf Erden leben, sondern dass es wiederholte Erdenleben gibt. Zwar nicht endlos, also es hat nicht immer das gegeben und wird es in Zukunft nicht immer geben, aber eine gewisse Zeit lang geht der Mensch durch irdische Inkarnationen und in jeder Inkarnation hat er die Chance, etwas dazu zu entwickeln, neue Kräfte zu entwickeln und vor allem etwas zu entwickeln an der eigenen Selbstständigkeit, an dem eigenen Ich-Bewusstsein, an der Freiheit, die damit verbunden ist, und mit der Liebefähigkeit, die an die Freiheit gebunden ist. Wirkliche Liebe im geistigen Sinn bedingt nämlich die Freiheit. Muss etwas ganz Freigegebenes und Geschenktes sein, etwas, was keinen winzigsten Rest mehr von etwas Instinktivem hat. Ist also was anderes etwa als die rein sinnliche Liebe nur, die die mit Instinkt oder dergleichen zu tun hat, ist etwas anderes auch noch als die zum Beispiel Liebe der Mutter zu ihrem Kind, die zunächst einmal auch etwas Instinktives hat, aber natürlich auf die geistige Ebene gehoben werden kann und für die Zukunft wird das immer wichtiger sein. Der Mensch hat also diese Chance, diese Freiheit zu entwickeln, aber gerade hier auf Erden. Und warum hier auf Erden? Weil wir im Grunde hier in den geistfernsten Ort versetzt sind. Wir sind sozusagen ins Exil geschickt. Und hier können wir uns bewähren. Es liegt an uns, ob wir sozusagen den Zugang zu den geistigen Kräften wieder finden, suchen zuerst einmal, dann auch finden wieder oder nicht. Die geistige Welt sozusagen wirkt gerade in uns nicht mehr zwangsläufig. Namentlich in unserem Denken nicht zwangsläufig. Daher ist das Erste, wo wir die Freiheit entwickeln. In unseren Gedanken sind Zollfreiheit, das ist so schön. Also da können wir, stimmt nicht ganz, aber zumindest ansatzweise stimmt es, da können wir die Freiheit beginnen zu entwickeln.
Da fragt mir einen Satz von Strahler ein, der sehr gut beschreibt, und da steckt so etwas drin, was du vorhin gesagt hast, zwischen den Zeilen. Das ist plötzlich ein Weltgedanke dann in der Strahler als Kleinwort. Meine wahre Herkunft ist mir unbekannt.
Ja.
Da meint er viel mehr.
Da meint er viel mehr.
Als der kleine Strahler im Moment verzweifelt denkt.
Ja, da meint er viel mehr.
Das ist ein
Weltgedanke. Ja, das ist ein Weltgedanke. Aber man muss dazu sagen, der Strahler kommt darauf, oder es kommt heraus, dass er nicht bei seinen leiblichen Eltern aufgewachsen ist, sondern die sind ihm unbekannt, er ist bei Zieheltern aufgewachsen, aber eben dieser Ausspruch, meine wahre Herkunft ist mir unbekannt, das ist ganz richtig, bezieht sich nicht nur auf das, obwohl er das vielleicht in dem Moment meint, sondern wo komme ich da wirklich her, also wie geht das zurück in frühere Inkarnationen, und das wird eben dann auch in dieser Vision des Capesius geschildert, in diesem Rückblick, weil da begegnen uns alle diese wesentlichen Figuren wieder, also das heißt Capesius selber, Dr. Strahler, Maria und auch der Maler Johannes Thomasius. Da findet der Capesius also einen Durchbruch und es gibt zwei Auslöser noch dazu, die das, was jetzt im ersten Bild schon vorbereitet war, dass das jetzt noch so verstärkt, dass wirklich diese Rückschau passiert. Im fünften Bild selber hört er vorher das Märchen vom Quellenwunder. Also er geht wie so oft zur Familie Balde. Die Familie Balde leben also draußen in der Natur irgendwo in einem Häuschen. Früher in der Einsamkeit, heute sind sie viel besucht, weil der Felix Balde, der Kräutersammler und Naturkundige, aber aus alten instinktiven Kräften heraus, Naturkundige, hat sich früher sehr von den Menschen abgesondert. Aber er hat jetzt gelernt, man muss das in die Welt auch tragen, habe ich die Leute vielleicht nicht so verstehen, aber sie nehmen etwas mit. Das war so ein Ergebnis aus dem ersten Drama. Und mittlerweile ist also der Ort recht besucht. Und Capesius selber hat dort immer irgendwie Erfrischung gefunden, namentlich an den Märchen, die die Frau Balde erzählt hat. Also oft, wenn er sich so seelisch ausgepumpt und leer gefühlt hat, ist er einfach dort hingegangen, hat das Märchen gehört und dann war einfach wieder Kraft in seiner Seele, weil diese Märchen eben auch etwas haben, was wir anfangs besprochen haben, als geistige, reale geistige Kraft in den Dramen von Steiner drinnen liegt. In den Märchen liegt das auch drinnen. In den Bildern liegt das drinnen. Sind dort gar nicht mit Gedankenklarheit natürlich, aber als wirksame Kraft ist es drinnen. Und das hat Capesius mitgenommen und dieses Märchen vom Quellwunder schildert nämlich, wie ein Knabe an eine Quelle kommt und dort erscheinen auch drei Gestalten. Und diese drei Gestalten sind nichts anderes als diese Seelenkräfte, die ihm schon im ersten Bild begegnet sind. Und jetzt bekommt er sie durch das Märchen noch einmal von einer ganz anderen Seite. Und das lockert dann sein seelisches so, dass er wirklich in diese Rückschau hineinkommt. Und ein leiser Anstoß sehe ich auch im vierten Bild. Das vierte Bild ist sehr interessant. Da besucht Dr. Strahler den Capesius. Und Strahler hat die Nachwirkung vom ersten Drama. Wir haben von diesem achten Bild gesprochen, wo er das Porträt des Capesius gesehen hat und Für Capesius war es also, ja, es gibt geistige Eigenschaften für den Strat, aber es niederschmetternd, weil er einfach erkennen musste, seine Art der Erkenntnis, die kann es irgendwo einmagerieren, mit der kommt man nicht weiter. Und er verzweifelt daran, und er glaubt aber nicht daran, dass man da durchkommen kann. Das ist ein Unsinn, eigentlich sein ganzes Leben lang hat er gedacht, dass das ein Unsinn ist. Und wie ist das jetzt? Und das ist ja Erkenntnis, sei auf jeder Entwicklungsstufe anders, was ist das für ein Blödsinn? Entweder ist es Erkenntnis oder nicht, fertig. Naturwissenschaft, wir haben es erkannt und Punkt, und das muss für die Ewigkeit halten, oder nicht? Ja, vielleicht doch nicht. Also da wird man ja halb verrückt dabei. Man muss sich das natürlich real vorstellen. Stellen Sie sich vor, Sie sind Naturforscher oder was, stecken Ihre ganze Energie da herein, finden grundlegende Naturgesetze und dann fällt man, das ist mir das auf jeder Stufe anders. Also das ist was sehr Relatives nur. Also das würde alle Naturwissenschaftler oder die meisten zumindest heute stark erschüttern. Es gibt wenige Ausnahmen. Es gab eben, den ich öfter erwähne, im 20. Jahrhundert einen Physiker, Wolfgang Pauli, einen Quantenphysiker, der absoluter Rationalist war. Er sagt, ich bin als Positivist, als Rationalist geboren und getauft worden. Auspunkt. Ernst Mach, einer der Väter des Positivismus, war tatsächlich sein Taufpate. Also rein rational und geistiges uninteressant. Aber durch sein Lebensschicksal ist er so in Krisen gestürzt worden, auch, muss man dazu sagen, durch die Erlebnisse mit der Quantenmechanik. Weil die Physik selber ja im 20. Jahrhundert, ab 1900, das ist die Zeit, wo die Anthroposophie beginnt, das ist interessant, dort hineingekommen ist, dass sie den Materialismus des 19. Jahrhunderts gedanklich überwunden hat. Ist zwar bis heute noch nicht so ganz in die Öffentlichkeit gedrungen, aber es ist so, dass im ersten Viertel eigentlich des 20. Jahrhunderts herausgekommen ist, der materialistische Standpunkt ist als solcher nicht haltbar. Das funktioniert einfach nicht, ist durch die Naturwissenschaft selber widerlegt, aber dadurch hatten alle diese Physiker, die sich damit beschäftigt haben, das Gefühl, nämlich ganz real, der Boden unter den Füßen geht mir verloren. Ich stehe irgendwo in nichts erkenntnismäßig. Und ich glaube, man muss sich denken, wenn sich ein Mensch wirklich sehr intensiv mit sowas beschäftigt, lebt damit. Und eigentlich Ergebnisse herauskommen, die im Grunde verrückt erscheinen. Wo ich sage, nein, das gibt es ja nicht, das soll alles Schein nur sein, das ist nicht wirklich, die Wirklichkeit ist ganz anders. Da bekommt man Schwierigkeiten und dieser Pauli hat besondere Schwierigkeiten bekommen. Und psychische Probleme dadurch bekommen wir oft, war dann Trinker, aber war schwerer Alkoholiker, weil er das versucht hat zu betäuben und ist dann schließlich zum C.G. Jung, zu dem Psychiater gekommen und zu einer Zusammenarbeit mit ihm, um das irgendwie zu bewältigen. Und er ist nach und nach dazu gekommen, dass er sagt, ja, hinter unseren abstrakten wissenschaftlichen Gedanken stehen bildhafte Gedanken von viel höherer Realität. Und wir dürfen nicht glauben, dass diese bildhaften Gedanken, dass das nur unsere Gedanken sind, das sind Kräfte, die in der Natur wirken. Zu dem Erlebnis kommt der Pauli selber. Also genau das, was in deinem Denken, Leben, Weltgedanken. Also von einem ganz echten, von der Anthroposophie keine Ahnung gehabt, also mit Sicherheit nicht, das ist dem überhaupt nicht begegnet. Aber er ist einfach durch sein Leben dorthin geführt worden. Und das heißt, Strada steht zunächst also an der Schwelle dorthin und kann aber noch nicht drüber irgendwo. Und hat jetzt beschlossen einmal, ich lasse dieses ganze Erkenntnisstreben, man wird verrückt dabei. Das bringt nichts, ich konzentriere mich auf die praktische Tätigkeit, er ist jetzt Vorstand einer Schraubenfabrik, wo man Schrauben walzt und aus, also Erkenntnis interessiert ihn nicht. Das ist also das Gespräch dann im vierten Bild zwischen Capesius und Strada, weil Capesius noch ganz in dem Ringen um Erkenntnis drin ist, und der Strada, nein, für mich hat das nichts gebracht. Und ich betäube mich eigentlich mit der praktischen Tätigkeit und sonst will ich nichts mehr wissen. Ist ja ein verbreitetes Phänomen heute auch. Aber Capesius sagt sehr richtig, nein, es wird nicht lange dauern und auch bei dir wird es wieder losgehen, wenn man mal so irgendwie danach gestrebt hat, das lässt einem nicht los und so ist es auch. Es ist in der momentan ein bisschen Schnaufpause, weil jetzt sucht er sich.
Die Schrauben werden sich wieder locker.
Die Schrauben werden sich wieder locker, genau. So ist es. Aber da kommt eben auch das heraus, was ich vorher schon mal angesprochen habe, dass Strader das erste Mal erzählt, ja, ich kenne meine wahren Eltern eigentlich nicht, ich bin bei Pflegeeltern aufgewachsen. Und das berührt und bin eigentlich immer so, ich weiß nicht, in die Welt gestellt, so als Einzelmensch, irgendwo, ich gehöre jetzt wirklich dazu, das Gefühl hat er auch irgendwo, ich stehe eigentlich so unter Seelen allein in der Welt und gehöre irgendwo richtig dazu, bin eigentlich isoliert irgendwo. Und das berührt aber auch den Cartesius irgendwie innerlich. Das wird auch eine Auslösung sein, das stellt sich nämlich heraus, in der früheren Inkarnation, also in dem Rückblick, hat der Cartesius seine Familie verlassen und zurückgelassen. Und das verrührt also sicher irgendwas an, so ein bisschen Schuldbewusstsein, was damals passiert ist. Naja, wir schauen also diese Rückschau. Ja, vor allem noch was ganz Wichtiges, was ich erzählen muss. Zweites Bild, Maria im Gespräch mit Benediktus. Maria ist also die Freundin des Johannes Thomasius, die sind sehr eng befreundet und vor allem nimmt Thomasius seine Inspirationen von ihr. Er selber hat zwar natürlich geistige Einblicke und so, aber die wahren Impulse kommen von ihr. Also sie leitet ihn eigentlich diesen geistigen Entwicklungsweg. Und er kann gar nicht anders, als es von ihr zu nehmen. Und für Maria ist immer mehr als der Gedanke aufgetaucht, er ist aber total irritiert, du musst dich von Johannes trennen, du musst ihn loslassen irgendwie. Und sie fragt dann eben diesen Geisteslehrer Benediktus, also er soll den Irrtum aufklären, das kann doch nicht sein, wir sind doch seit früheren Inkarnationen schon miteinander verbunden und jetzt immer wieder spüre ich, Trennung muss sein. Und Benediktus führt sie langsam also auf den richtigen Gedanken, dass ja eben Thomasius seine Selbstständigkeit auch erlangen muss, auch eben auf den geistigen Weg erlangen muss und sich auf seine eigenen Füße stellen muss, weil bis jetzt zehrt er sehr stark von ihren eigenen geistigen Kräften und vor allem erkennt Maria dann langsam, ja, es ist auch so etwas wie geistige Eitelkeit, die ich habe, weil ich sehe eigentlich mein geistiges Streben in ihm gespiegelt und das erfüllt mich mit einer gewissen Seligkeit und das ist eine subtile Form der Eitelkeit, die man also gar nicht merken würde. Natürlich hat sie ihn gefördert durch ihr Wirken, aber sie muss ihn jetzt loslassen. Und das ist also was sehr Erschütterndes, ein sehr erschütterndes Erlebnis, aber wenn du sagst, eine äußere Freundschaftstrennung ist gar nicht die Rede, aber du musst ihn geistig loslassen, er muss auf eigenen Füßen stehen. Maria ist erschüttert davon, Thomasius dann, wie er das irgendwie spürt und mitkriegt, nicht minder. Und sie sagt, was soll ich jetzt allein tun und wie und wo. Und es ist auch mit Gefahren verbunden für ihn. Es ist absolut notwendig, sonst findet er nie zu sich selbst. Aber er kommt in die Gefahr, dem Geist des Egoismus zu verfallen, hinter dem Luzifer sehr stark steht. Also diese geistige Wesenheit, der Verführer Luzifer, der halt alles, den Menschen dazu verführt, alles auf sich selbst zu beziehen. Und ich bin der Größte, der Schönste, der Beste und so weiter. Und in dieses Fahrwasser gerät dann Thomasius flugs hinein. Also später dann im 12. Bild kommt es dann heraus, also Luzifer triumphiert, wunderbar. Also den Thomasius können wir mal für eine Zeit lang in unser Reichen überziehen. Und er kann dann am Ende nicht im Sonnentempel erscheinen, der Thomasius. Dafür steht Luzifer triumphierend dort. Er wird dann schon wieder vergehen. Also, man sieht aber daran, wie schwierig und konfliktreich ein geistiger Entwicklungsweg ist. Es ist diese Trennung notwendig. Man muss sozusagen einmal die Spielzeuge loslassen und selber Radl fahren lernen, auch wenn man dabei auf die Nase fällt. Und das passiert eben prompt. Aber da muss man durch. Also wieder so ein Stolperstein, der drinnen ist. Ja, also ein Rückblick in die frühe Inkarnation, das ist insofern sehr wichtig, weil es auch eine Schicksalssituation, eine Schicksalskonstellation schildert, wie sie typisch ist in gewisser Weise für viele Menschen, die zu einem geistigen Streben finden, die zum Beispiel zur Anthroposophie oder etwas Ähnlichem finden. Die Geschichte spielt im Hochmittelalter, im 14. Jahrhundert, spielt in einem ländlichen Dorf im Hintergrund eine Templerburg. Also es ist die Zeit, wo die Templerburgen sind und wo der Templerorden aber bereits den Untergang geweiht. Sie wissen vielleicht, also, dass im Anfang des 14. Jahrhunderts der Templerorden ausradiert wurde auf Bedeutung des französischen Königs Philipps des Schönen. Da waren also ganz gewaltige Kräfte dahinter, diesen Templerorden zu diffamieren, auszurotten, auf grausamste Weise, wirklich auf grausamste Weise, wie die Leute gefoltert wurden und zu Geständnissen gezwungen wurden und alles Mögliche, einfach weil dieser Philipp der Schöne diesen riesigen Reichtum, diesen Goldschatz und so weiter, den die Templer sich erarbeitet hatten und für wohltätige Zwecke eingesetzt haben, den wollte er an sich ziehen. Und die Kirche hat er schon ziemlich kassiert gehabt, weil der Papst musste auf sein Drängen nach Avignon, also nach Frankreich, übersiedeln, das ist die Zeit. Also der Papst hat dann so mehr oder minder mitgetan bei der Sache, obwohl erst 2008, glaube ich, sind Dokumente gefunden worden, dass bis zuletzt der Papst also nicht diese Verurteilung wollte. Er musste halt sich politisch irgendwie arrangieren, natürlich, aber definitiv hat er die Verurteilung des Templerordens nicht ausgesprochen. Diese Dokumente waren für Jahrhunderte verschollen in den Geheimarchiven, angeblich versehentlich falsch archiviert irgendwo. Die sind also erst 2008 gefunden worden. Da geht ganz deutlich heraus, also dass sie nicht exkommuniziert werden, dass sie nicht als Ketzer angesehen werden und dass also sozusagen die Sühne auch für vielleicht kleinere Vergehen, die die Templer hatten, dass das angenommen wird. Trotzdem sind sie aber großflächig ausgerottet worden. Also in dieser Zeit spielt das.
Das war am Freitag, den 13.
Ja, Freitag, der 13. Freitag, der 13. Genau. Also davon kommt wahrscheinlich unser Freitag, der 13. überhaupt. Weil das war strategisch genial von dem Philipp den Schönen so organisiert, dass in den verschiedensten Ländern und verschiedensten Provinzen gleichzeitig auf einen Schlag die Templer verhaftet wurden. Das wurde monatelang vorher vorbereitet und die Order ausgegeben, die zu einem bestimmten Zeitpunkt zu öffnen war, und da ist nichts durchgesickert, das war also perfekt organisiert und das mit einem Schlag fast die ganze Templerbewegung in Gefangenschaft genommen worden. Das ist ein typisches Beispiel hochwirksamen alemannischen Geist, der dahinter steht. Perfekter organisatorischer Intellekt, der dahinter steht. Man muss sich das denken, ich meine, da gab es keine Handys oder Telefone oder sowas. Also das in den entlegensten Gegenden war das und man muss ja denken, also die Templer waren über die ganze damalige bekannte Welt verteilt irgendwo.
Globales Gesinnungsnetz. Gesinnungsnetz, sondern, so wie die Akasche Chronik halt dann mehr durchlässig ist in dem Moment oder so irgendwie für alle möglicherweise.
Ja, also das war jedenfalls eine katastrophale Sache und also in dieser Zeit spielt jetzt diese Rückschau. Offensichtlich der Großmeister der Templer ist zu dem Zeitpunkt schon gefallen, also es muss noch 1380 oder 19, glaube ich, war das? 1314, wo er verbrannt wurde auch und dann das sind also schon die letzten Ausläufer sozusagen, die haben sich dort noch verschanzt in der Burg und man sieht schon bei der Eingangsszene die Bauern, also wilde Bauernszene, ja das spielt dann selber bezeichnet, die ziemlich wild ist die Szene, also die schimpfen schon über die Templer und ein böses Zeug da irgendwo hineinbringen. Der Gegenpol ist die Kirche natürlich, die also ganz gegen diese Templer auftritt und in der Mitte irgendwo, so da steht der Jude Simon, der auch von den Bauern, also ganz auf den wird geschimpft. Also man kann das ein bisschen anbringen, was zu diesen Zeiten damals auch ein Judenhass vorhanden war. Das gab es nicht mehr zu unseren Zeiten, im 20. Jahrhundert gab es vorher auch schon. Es hat früh angefangen. Also das kommt sehr stark heraus und dieser Jude Simon, der steht noch dummerweise im Schutz dieser Tempelherren, also der hat mit denen was zu tun, weil der hat sehr fortschrittliche Gedanken. Er sammelt Kräuter, er entwickelt Heilmittel und zwar noch schon in einer fast naturwissenschaftlichen Methode, also noch äußerer sinnlicher Forschung, erprobter Wirksamkeiten und der kriegt noch viel Erfolg damit. Und das heißt, einige Bauern und Bäuerinnen sagen, ja, aber ihr habt uns doch geheilt und das funktioniert doch, also seid doch nicht so ihm, aber die Mehrheit eher erhetzt auf ihn und das ist Teufelzeug und Zauberei und das Vieh hat er vergiftet und dann die üblichen Sachen halt. Also es fängt schon sehr heftig an, dieses Vieh. Genau.
Auch was sie.
Richtig. Na, und es stellt sich dann heraus, dieser Jude Simon ist nämlich die Folgeinkarnation des Dr. Schrader. Und da kommt auch etwas sehr Dramatisches heraus. Dieser Jude Simon, erstens schon in der damaligen Inkarnation, also sehr isoliert, sehr auf sich gestellt, er gehört nirgendwo so wirklich dazu. Das ist das eine, aber er hat immer wieder ein Erlebnis, eine Art Vision, die ihn anzieht und abstößt zugleich. Es ist eine Gestalt begegnet ihm in dieser Vision, die eigentlich liebevoll die Hand reicht und zu der er sich auch hingezogen fühlt und doch wieder zurückweicht. Er sagt, na, irgendwie verliere ich mich dann, wenn ich auf den Zug gehe. Es ist eigentlich damit so etwas gemeint wie eine Begegnung mit dem Christus. In der Vision, in einer Christusgestalt, in der Vision, zu der aber sozusagen es zieht ihn hin und stößt ihn zurück gleichzeitig irgendwo. Das ist insofern bedeutsam, weil im ersten Drama schon eine Vision da war, die dort die Seherin Theodora hatte. Da schildert sie so eine Erscheinung des Christus. Eine Erscheinung des Christus, natürlich nicht äußerlich im physischen, sondern halt im geistigen Erlebnis. So etwas, was man bezeichnen könnte als die Wiederkunft Christi, irgendwo, die ja auch in der Apokalypse irgendwo angedeutet wird und die sicher nicht äußerlich physisch gemeint ist, aber wo die Menschen als einem geistigen Erlebnis dieses Christus kommen. Und im ersten Drama hat eben die Theodora so eine Vision und gerade von den ganzen Anwesenden, insbesondere der Strader, ist von dieser Vision fasziniert. Vorher schimpft er über alles Geistige, ist ein Blödsinn oder Schmarrn, was ja da alles Geisteswissenschaft, was soll das sein, er spintisiert sich etwas aus. Aber diese Vision der Theodora, von der ist er fasziniert. Von der ist er so fasziniert und von der Theodora auch, dass sich dann später im dritten Drama herausstellen wird, dass er sie heiratet.
Ja.
Also es kommt eine starke Beziehung zustande. Aber das hat seine Wurzeln bereits in dieser Inkarnation früher, wo er also immer wieder irgendwo selber von ferne diese Begegnung mit dem Christus hat, aber noch nicht so ganz herankam.
Und wer
war
sie vorher? Weiß man das auch dann?
Ja, das weiß man auch. Das war nämlich die Cecilia, die Zili, die kommt in dieser Inkarnation vor. Und die Zili ist die Pflegetochter. Die Pflegetochter der Familie Kühne. So, jetzt wird es schwierig. Die Familie Kühne, die leben so in der Natur draußen, in einem Häuschen draußen, das sind die früheren Generationen der Familie Walge. Also, dieses Kräutersammlers und der Märchenerzählerin. Und wir haben eine leibliche Tochter und eine angenommene Tochter. Und diese Zili, diese angenommene Tochter, das ist die frühere Theodora, von der stellt sich heraus, in Wahrheit ist das die Tochter, die zu der Familie gehört, die der Capesius in seiner frühen Inkarnation verlassen hat. Der ist nämlich in die Welt hinausgezogen, hat die Familie, da gab es also die Frau, da gab es einen Sohn und da gab es eine Tochter und das war ihm irgendwie das Familienleben zu langweilig, der hat nach Abenteuern gesucht, ist in die Welt hinausgezogen, ist dort dann irgendwie mit dem Templerorden in Berührung gekommen und hat durch den Templerorden eine gewisse geistige Entwicklung auch durchgemacht natürlich und man hat ihm dort eine gewisse innere Ordnung und so gegeben, aber immerhin die Familie, die hat aus den Augen verloren.
Capesius ist an allem schuld.
Ja, wenn man dann erst ins vierte Drama schaut, dann wird es so ganz normal. Aber sonst wird ja nichts passieren. Ja, jeder hat sein, was das Querpolz, wie immer, wir haben alle eine ganze Menge an Querpolz. So. Im Doppelgänger-Erlebnis kommt es dann heraus, da wird es dann fürchterlich. Ja, also diese Familie wurde in alle Winde zerstört, die Mutter ist sehr bald, also aus Gram gestorben. Der Sohn stellt sich heraus, ist der Bergwerksmeister Thomas, die frühere Inkarnation des späteren Malers Johannes Thomasius. Der ist also in dieser Inkarnation ein Sohn des Capesius, der natürlich damals nicht Capesius heißt, sondern erster Präzeptor in dieser Templerburg ist. Also das heißt, ein schon hochgestellte Persönlichkeit dort in der Templerburg, also einer, der dort namentlich die Bergwerksarbeiten leitet und koordiniert und einteilt. Also das kommt auch heraus, also dass in dieser Tempelorden also Bergwerke betreibt und eben Edelmetalle und so weiter fördert.
Aber beim Orden auch schon wieder kratzt an der Struktur.
Beim Orden natürlich auch kratzt irgendwo. Also ja, er bringt natürlich irgendwo seine Verfehlungen auch mit hinein irgendwo. Aber es wird dann auch deutlich im Tempelorden gesagt, ja, das Gespräch kommt auch, wir können den auch Leute nicht wieder sein, die nicht ganz frei von Fehlern sind. Ja, natürlich auch. Auch wenn man versucht, sie halt auf den richtigen Weg zu bringen, aber nicht nur, wenn man da erfordert, dass egal welcher Ort oder welche Vereinigung das ist, die nur als perfekten Menschen besteht, da können wir wahrscheinlich bis ans rechte Ende warten. Also irgendwo muss man anfangen und auch. Er ist ja nicht gerade jetzt ein Schwerverbrecher, aber immerhin, es ist die Familie so im Stich zu lassen, einfach weil ich Abenteuer Lust habe, ist schon nicht ganz, ganz sauber, ist es nicht. Ja, aber immerhin. Immerhin, es ist kein Hinderungsgrund, in den Orden einzutreten. Und dort halt aber dann zumindest die Konsequenz zu entwickeln, am eigenen Charakter weiterzuarbeiten. Und das hat er natürlich auch getan und die Wirkung dieser Selbsterziehung oder mit Hilfe des Ordens, die ist natürlich auch wirksam an ihm und das zeigt sich auch später. Aber eben auch die andere Seite. Und das ist auch der Grund, warum dann Thomasius in der späteren Inkarnation gerade von Capesius dieses Porträt malen konnte. Weil er unbewusst diese ganz starke schicksalsmäßige Beziehung hat zu ihm, der in der vorigen Inkarnation sein Vater war. Und diese Beziehung ist aber jetzt durch diese Trennung, die da war, weil er die Familie verlassen hat, sehr, sehr belastet in Wahrheit. Und noch mehr belastet dadurch, dass Johannes Thomasius, Thomas, Bergwerksmeister Thomas in der frühen Inkarnation, gegen die Templer, obwohl er für sie als Bergwerksmeister arbeitet, sehr eingenommen ist, weil er ist geistiger Schüler eines Mönchs. Und dieser Mönch, der also die Kirche vertritt, der also, würde man sagen, aus dem Dominikanerorden kommt, der diese geistige Strömung vertritt, ist die frühe Inkarnation von Maria. Der ist in einer männlichen Inkarnation dort lebt, als Mönch, älter schon etwas, und ist der geistige Lehrer, wenn man so will, also dieses Thomas. Und dieser Mönch ist zunächst also ganz scharf gegen den gerichtet, der einfach eine Strömung vertritt, mit der die Kirche nicht vereinbar ist und der sieht das als Ketzerei an. Und das erschüttert Thomas eben noch mehr, dass der Vater, als er später dann nämlich drauf kommt, das ist sein Vater, noch mehr, dass er sieht, der Vater steht auf einer anderen Seite und mit dieser Geistesströmung will er sich nicht verbinden. Und zum Schluss sagt der Thomas, also nein, es gibt keine Versöhnung mit dem Vater, ich habe ihn wiedergefunden oder so gleich wieder verloren, denn hier steht Gedanke gegen Gedanke. Das ist ganz interessant, weil das, was der Mönch vertritt, dieses scholastische Denken, dieses scholastische System, wie es etwa in höchster Blüte durch Thomas von Aquin vertreten war, das schildert die ganz klaren Gedankengebäude sozusagen, was richtig ist, was falsch ist, was aus geistiger, kirchlicher Sicht richtig ist, was falsch ist, was Ketzerei ist, was Ding ist. Und da kann man keinen Millimeter dran rütteln im Grunde. Das ist ein festes Gebäude.
Die Kamera in Materie der Inquisition getragen.
Ja, ganz genau. Ganz genau. Ja, ja. Das heißt, die Inquisitoren, die beim Untergang des Tempelordens eine Rolle gespielt haben, waren alle Dominikaner. Weil die haben einfach dieses messerscharfe Denken gehabt. Und da wurde einfach ganz nüchtern entschieden, passt es nicht. Und man muss sich gar nicht jetzt vorstellen, dass die Inquisitoren so bösartige Leute waren oder so. Man würde es heute eher sagen, ein kühles, nüchternes Denken, was ist richtig, was ist falsch. Und viele waren sicher, nicht nur, ich meine, sicher ein Aspekt spielt, der Machtaspekt, der hat damals schon eine Rolle gespielt, das ist schon klar. Aber es gab natürlich auch ehrliche Leute dabei und die haben gesagt, so ist es, mein Denken sagt mir, dass das ist richtig und zum Heilen des Menschen ist es besser, er wird am Scheiterhaufen verbrannt und dann wird wenigstens seine Seele geläutert und von der Emotion geht aber gar nichts mit. Das ist einfach eine rationale Entscheidung, die gefällt wird. Und da ist ganz klar, was richtig und was falsch ist, und dazwischen gibt es im Grunde keine Brücke.
Wissen Sie, ist das heute noch so bei den Dominikanern?
Ich frage das jetzt
deshalb, weil ich habe jetzt gerade noch mit einer Kollegin gesprochen, die eine Mama von Eltern, haben sich jetzt getroffen. Und sie will eben ihre Tochter zu den Dominikanerinnen geben und jetzt frage ich es deshalb.
Naja, also, es ist nicht mehr ganz so, es ist natürlich die Anschauung, also was
gibt's noch?
Was kirchlicher rechtlich ist und was mittelrechtlich ist, ist schon relativ streng. Und wird sehr, sehr streng formuliert, natürlich die Konsequenzen sind halt die andere, es sind die Mitleute.
Das heißt, man könnte sagen, dass die eigentlich die Drahtzieher sind für das, dass der Papst heute immer noch sagt, also viele...
Das sicher. Ich meine, der war ja selber also Chef der Glaubenskongregation, das heißt, das
sind
die große Inquisitoren gestellt haben in der Vergangenheit.
Das würde ich schon hinterfragen. Orden, kirchliche Orden, das sind aus meiner Wahrnehmung die Plätze in der katholischen Kirche, wo relativ viel Freiheit haltet. Die wählen den Papst. Das ist der einzige Ort, wo tatsächlich gewählt wird.
Die
Jesuiten haben viel später die Rolle der Dominikaner. Heute könnte man vielleicht so etwas gehen
Die fanatisch dann relativ sind.
Und das ist absolut richtig.
Weil wir so in allgemeiner Gesellschaft, eben jetzt heißt eben, die sind sehr dogmatisch und so weiter, könnte man das jetzt nicht einem bestimmten Orden zuordnen?
Ich würde es heute nicht mehr zuordnen. Nein, was die Dominikaner dadurch gebracht haben und was auch eine wirkliche geistige Frucht ist und Maria, die ja dann später sich in der nächsten Inkarnation als schon sehr fortgeschrittene Geistesschülerin erweist und die aus diesem Dominikanerorden kommt, die bringt sich gerade dadurch ein sehr klares, strukturiertes Denken mit, das man nämlich dann auch braucht. Und da komme ich jetzt zurück, wenn man aus diesem geistigen Erleben, aus diesem Weltendenken, das man anschaut, wenn man das heruntertragen will und formulieren will, dann braucht man nämlich genau diese Gedankenschärfe und Gedankenklarheit, die erstmalig die Dominikaner ausgebildet haben.
Es geht dann mehr ins Wissenschaftliche zu tun.
Ja, natürlich, das war die Grundlage für die Naturwissenschaft, eine wesentliche Grundlage für die Naturwissenschaft. Also man glaubt ja, wie viel scholastisches Denken eigentlich da dahinter steckt, von dort hat man es gelernt.
Das ist der aristotelische
Impuls, ja. Das ist ja ganz, also das heißt die Logik des Aristoteles, die dort dann angewandt wurde, auf das Geistliche, Geistige, Christliche angewendet wurde insbesondere um die schärfsten Gedanken formuliert. Und solche scholastischen Schriften zu lesen, ist eigentlich eine wunderbare gedankliche Schulung. Man darf nur halt nicht bei dem allein stehen bleiben. Aber wenn man es als Werkzeug zur Verfügung hat, ist es das Mittel, um den arimanischen Kräften und diesem eiskalten Intellekt entgegentreten zu können. Nämlich, das erweist sich dann bei der Maria nämlich ganz stark. Im 11. Bild hat sie eine Begegnung mit Ahriman, Und sie bleibt sozusagen siegreich gegenüber Ahriman. Weil sie hat auch diese Rückschau miterlebt, die der Capesius sieht. Also das heißt, es erlebt eigentlich gleichzeitig der Capesius, die Maria erlebt es und der Thomas erlebt es auch. Wie das jetzt also vorstellbar ist, ist ein anderes Kapitel, aber die jedenfalls haben diese Rückschau. Und sie bringt sich eben diese Kräfte des scharfen Intellekts mit und jetzt spricht sie Ahriman davon, du hast ja das alles nur eingebildet, schau doch, da ist aus Mann wird wieder Mann und die sind alle so ähnlich, wie das kann doch nicht sein, da müssen doch mehr Unterschiede sein. Also sie erzählt, wie immer, sehr der Zweifel, das tut also diese Widersacher macht Ahriman ja gern. Also der Intellekt, der sagt, es könnte doch auch anders sein. Ah, du bist das, sie bist da wirklich. Nein, da habe ich dieses Argument und jedes Argument. Erlebt man doch so oft, wenn so Diskussionsrunden sind, jeder sagt was und am Ende denkt man sich so, ja, jetzt weiß ich endgültig gar nichts. Ja. Weil jetzt habe ich alle Standpunkte gehört und was tue ich jetzt damit?
Faust.
Genau, da stehe ich nur mit Amateur. Und genau das ist nämlich das ahrimanische Element dann drinnen. Das ist genau das ahrimanische. Mit hohem, scharfen Verstand. Eigentlich ist alles logisch. Das Gegenteil ist auch logisch. Und das ist auch logisch. Und das ist auch noch logisch. Und was tue ich auch noch da? Also, das ist die typische Taktik Ahrimans, womit er jede wirkliche geistige Einsicht vernebelt. Wenn man dann einfach 100.000 Wege offen hat und nicht mehr weiß, in welche Richtung soll ich gehen. Und ja, genau dem kann aber Maria jetzt begegnen. Ahriman kommt also wie üblich, streut diese Zweifel hinein und begründet die natürlich sehr gut, aber sie sind gewachsen, sie sind intellektuell in dem Moment gewachsen. Und Punkt für Punkt klärt sie ihm auch darüber, dass du als Ahriman genau in solche Zeiten, weil das an einem Wendepunkt der Weltgeschichte irgendwo ist, wo andere Gesetzmäßigkeiten herrschen und so fort, das mit präziser Logik wird der Ahriman widerlegt und dann marschiert der Kurin so wütend davon und wie heißt es, mit unwilliger Gebärde rauscht er also dann ab. Und wie heißt der Satz so schön?
Was es gibt nur ein Gebiet im Geistesreich, in dem das Schwert geschmiedet werden kann. Puff! in dem das Schwert geschmiedet werden kann, vor dessen Anblick du verschwinden musst. Es ist das Gebiet, in dem die Menschen sich aus Verstandeskräften wissen bilden und dann zur Geistesweisheit umgestalten.
Genau. Das heißt also, dieses scholastische Denken umschmieden zur wirklichen Geistesweisheit. Aber dabei diese Gedankenklarheit, die da drinnen ist und die Bewusstheit, die sich daran entwickelt, zu behalten. Das heißt nicht mit alten geistigen Kräften, die irgendwie aus schummrigen Eingebungen stammen, sondern eine geistige Weisheit, die mit völliger wacher Gedankenklarheit verbunden ist. Und die damit auch die Verbindung schafft zwischen dem Geistigen und dem Irdischen. Weil unser Intellekt, der ist hier auf Erden, Freund. Und das hohe Geisteswissen ist in der geistigen Welt. Aber das beides zusammen zu haben, dann verbinde ich zugleich auch volle Freiheit mit dem geistigen Einblick und mit der Zuwendung zum Geistigen.
Gibt es im Passivfall so einen Satz? Nur eine Waffe taugt, ich kann es nicht singen, die Margarete. Geht auf und letzte Waffe sind, nur eine Waffe taugt. Eine Waffe taugt.
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 Eignet sich. Eignet sich.
Eignet sich, ja. Ganz genau. Ja, hängt damit zusammen, natürlich. Hängt damit zusammen. Ganz klar. Das wäre jetzt wieder ein eigenes Thema. Also
wie sich das trifft.
Also das ist ein spannendes Thema. Also das heißt, wir sehen, wie aus dieser mittelalterlichen Inkarnation der Handlungsfigur zwei eigentlich im Kampf befindliche geistige Strömungen hervortreten, eben der Templerorden als eine Strömung und diese Dominikaner auf der anderen Seite, die aber beide dann zusammenfinden müssen. Das ist der große Punkt. Beide bringen etwas mit, was wichtig ist. Das eine kommt sozusagen aus der Ketzerbewegung, wenn man will, und das andere Das andere kommt aus diesen kirchlichen Bestreben heraus und diese Gedankenklarheit, die dahinter ist. Und es gibt ja viele, die sagen, dass Rudolf Steiner selber etwas gerade mit dieser kirchlich-dominikanischen Strömung auch zu tun hat. Dass er also von dort her irgendwo kommt, ohne das jetzt näher ausloten zu wollen.
Die Begegnung
Steiners
mit
Dominikanern. Ja, richtig, natürlich. Das ist auffällig auch, dass er sich mit dem immer wieder auseinandersetzt, aber selber zwar fast dort auch dazu gekommen wäre, aber dann doch nicht. Und gerade vorbeigegangen ist noch. Aber man sieht also, dass da eine sehr starke schicksalsmäßige Beziehung irgendwo dahinter ist. Und er genau mit seiner Geisteswissenschaft nämlich das macht. Das ist Geisteswissenschaft. Aber diesen Intellekt, unser Verstandeswissen umzuschmelzen zur Geistesweisheit, umzuwandeln zur Geistesweisheit, das ist das Schwert gegen Ahriman. Und Ahriman, also dieser kalte, nüchterne, tote Intellekt, das ist gerade die Kraft, mit der wir heute besonders kämpfen müssen. Und die dominiert ganz offensichtlich in unserer Zeit, während in der alten Zeit mehr die luziferischen Kräfte waren, das Verführerische, das Glänzende, das Orientalische, wenn man so will, das lebt also nicht nur das Ex-Oriente Lux, also das Licht der Kultur kommt aus dem Osten, aber das ist teilweise schon auch ein bisschen luziferisches Licht, ist ja nichts Schlechtes.
Maya,
bitte?
Maya.
Ja, ganz genau. Das erglänzt wunderschön, aber das bringt heute etwas in den Hintergrund, aber es wäre gefährlich zu sagen, es ist nicht mehr da, ganz im Gegenteil. Also wenn wir zum Beispiel anschauen heute die modernen Medien oder so, das sind die geniale Partnerschaft von Lucifer und Ahriman. Hightech, um zur Verführung zu wirken. Also wunderbar, die zwei ergänzen sich. Und Künstler neigen natürlich eher dazu, dem Luzifer zu verfallen und ihre künstlerische Eitelkeit und ihr künstlerisches Ego zu pflegen, das ist ganz klar. Das heißt, das ist etwas, was, und das ist ein durchaus ernstes Thema ist, wenn man als Künstler arbeitet, namentlich wenn man also mit so einem Mysteriendrama oder was arbeitet, dann muss man sehr wachsam sein, also solchen Impulsen nicht zu verfallen. Als Künstler neigt man einfach immer dazu, wie toll bin ich doch. Das habe ich wieder gut gemacht. War ich gut? War ich toll? Und das geht's aber nicht. Und das sind ja oft nur feine, leise Untertöne. Und bei einem normalen Stück spielt das nicht so eine große Rolle, wenn man Mysteriendrama macht. Nicht wahr? Weil wenn das wirksame geistige Kräfte sind, was heißt das? Das heißt, Seelenkräfte werden verstärkt und weiterentwickelt dadurch. Aber alle, die raufführen und die runterführen auch zunächst einmal. Das heißt, man muss als erstes immer mal schauen, dass die eher runterführen, dass man die los wird, bevor man anfängt, Seelenkräfte zu verstärken. Weil sonst wird man plötzlich diesen Kleinigkeiten nicht mehr Herr. Weil aus den kleinen Ameisen werden plötzlich große Tiger und die packen einen. Das ist also sehr gefährlich. Also wieder so ein Punkt, wo man sagt, der geistige Entwicklungsweg ist nicht ohne Glied. Man braucht keine Angst davor haben, aber man muss rechnen, es gibt zwischendurch hohen Seegang. Also es ist nicht nur gemütlich.
Würde mich interessieren, wer das
von
den Schauspielern erlebt hat.
Das ist auch gut, wenn man sich irgendwo merkt und sieht, das ist drinnen.
Nur eine Szene aus dem Frühstücksraum nach der Aufführung. Da war ich allerdings nur so früher beteiligt. Unser Dr. Stradner erscheint recht verschlafen. Und natürlich alle Blicke auf ihn gerichtet, na, ich hast gut geschlafen. Und er stellt sich hin und sagt, ich hatte einen Traum.
Geistgemeinschaft
fand ich nicht vor.
Also,
das ist ein Spiel auf
Ja, also das heißt, diese Kräfte sind natürlich Realitäten, die wir uns erleben können. Wenn man natürlich an der Bühne kann, ist dann irgendwie einfach mit Erwin so darstellen. Das ist wieder die Schwierigkeit, wie bei ihm sinnlich auch auf die Bühne abläuft, die Schwierigkeit. Da kann natürlich irgendein symbolisches Bild nehmen, dass das irgendwie ausdrückt. Aber es sind einfach geistige Realitäten, die in uns wirken und mit denen wir fertig werden müssen. Also diesen Lucifer und Ariman begegnet man im Stück.
Aber es gibt auch den Gegenpol, weil wir sind eingeschildert. Also es gibt schon auch den Gegenpol des Zweifelmeiers.
Ja, ja, ja.
Besonders beim Mysteriendrama.
Natürlich, ja, ja.
Wenn du am Anfang geschildert hast, weil man das Gefühl hat, dass er berechtigt ist, man wird diesem Text sowieso nie gerecht.
Ja, ja,
ganz genau. Man kann ihm nie gerecht werden und dann hat man auch eher
absolut
minderwertig
das Gefühl. Absolut, ja, ja, absolut.
Und es ist beides da.
Ja, ja, absolut, ja, ja, absolut. Und das muss einem auch bewusst sein. Und trotzdem, man soll es tun. Und es wird immer sagen, ja, ich kann das nicht, und ich bewerbe das nicht, und warum, wir kennen nichts. Ich muss es anfangen, schauen, wo man hinkommt. Ich meine, es ist einfach ein tolles Erlebnis, damit zu arbeiten. Und man wächst damit. Man glaubt gar nicht, wie man wächst, damit es zu tun ist. Und man merkt auch sehr stark, wie da wirklich die Gemeinschaft damit spielt. Also diese geistige Gemeinschaft, in die in Wald und letztlich das Publikum mit eingeschlossen ist, wie da wirklich mehr hereinkommt. Da merkt man so stark, wirklich irgendwo kommt dieses Weltendenken herein. Man wird befruchtet dadurch. Man kommt auf Dinge drauf, auf die man vorher nie drauf gekommen. Wir haben plötzlich dieses völlig klar. Und es passiert und es tut. Und man findet die Kraft, das durchzuziehen und so weiter. Also da fließt einem sehr viel durch, da spürt man einfach, wie das eine gewisse geistige Realität einfach drinnen liegt. Aber das ist dem Stück zu verdanken und das ist Steiner zu verdanken, der diese Kräfte hereingeholt hat. Und der selber schreibt durch Rudolf Steiner. Also er ist auch nur Werkzeug, der Größeres hereinholt. Und darum denke ich, das ist einfach wichtig und wäre schön, wenn man sich an vielen Orten einfach tätig damit beschäftigen würde. Tun, es ausprobieren, egal wie dilettantisch es sein mag. Also man muss einfach darum, ich habe immer gesagt bei unseren Proben, wir brauchen nichts als den Text, wir haben alles im Text gegeben. Den Rest vergessen wir, blendet jetzt aus, was ihr je von den Mysteriendramen gesehen und gehört habt. Es gibt keine Regel, wie es sein muss. Wir werden es finden im Stück und so viel wir davon finden, so viel ist ehrlich und was wir nicht finden, finden wir eben nicht oder finden wir vielleicht später einmal. Aber das ist echt aus dem Stück durch Inspiration, wenn man so will, herausgeschöpft. Und die Quelle, Inspirationsquelle ist eben der Text selber. Ich muss ihn nur einfach hören, erleben können und dann kommt etwas davon. Und das reicht. Und das ist schon ein starker Impuls. Alle, die das tun, werden das früher oder später merken. Und das Publikum wahrscheinlich auch bis zu einem gewissen Grad. Sie haben das zuerst kleinen Anstoß und das ist schon etwas. Also ich denke, es ist ganz wichtig, solche Kräfte hineinzutragen in die Welt. Und ob es jetzt äußerlich perfekt ist oder nicht, ist das Nebensächliche dabei im Grunde. Man muss sich halt bemühen, so gut als es geht. Man muss sagen, ich mir wurscht, ich muss halt an meiner Entwicklung arbeiten. Aber jeder hat das Recht, egal auf welchem Niveau er anfängt, sich damit zu beschäftigen. Und wenn das Herz dabei ist und die Gesinnung stimmt und der Wille da ist, daran zu arbeiten, dann ist das die geistige Kraft drinnen. Und das ist das Wichtige. Also ob es jetzt sozusagen äußeren künstlerischen Ansprüchen im höchsten Niveau genügt oder nicht, ist die Nebensache dabei. Je besser es nach außen hin ist, desto besser natürlich, aber es ist nicht die Bedingung. Es braucht niemand die Scheu davor, naja, ich kann das nicht, ich werde das nicht und man hat etwas davon. Also das würde ich mir wünschen, dass das an vielen Stellen passieren würde. Bitte.
Wann wird das gespielt eigentlich?
Kommenden Samstag hier.
Genau, ja.
Kommenden
und
Samstag.
Da mache ich nämlich gerade ein Wochenendseminar. Jetzt habe ich die Frage, ich bin jetzt später gekommen. Können Sie mir noch ganz kurz noch mal sagen, was Sie jetzt am Anfang gesagt haben, dass ich Bescheid weiß, weil Sie sagen eben.
Ja.
Sind das jetzt Schauspieler, sind das jetzt Leute, die da sitzen oder wie das
sind? Es sind teilweise auch Schauspieler dabei, es ist teilweise ein Publikum, es ist eine kleine Runde, wie immer da. Da verirren sich nicht so viele Leute.
Ja.
Aber wir haben einfach jetzt ein bisschen.
Jetzt
den Inhalt beschrieben und die Personen. Also sie haben, glaube ich, nicht jetzt direkt Wesentliches zu sein. Dabei war
Weil sie nämlich sagen, eben was heißt probieren und so, das habe ich jetzt nicht verstanden. Wie sie, heißt das, dass die Leute sich dann jetzt erst anmelden und das dort?
Nein, das habe ich eher allgemein. Ich meine, so wie wir es da jetzt machen, wäre es schön, wenn eine neue Möglichkeit und denken, Menschen zu finden, das gemeinsam tun. Genau. Und nicht nur ein Lesezirkel bilden. Also ich bin ganz deutlich zu der Überzeugung gekommen, das reicht nicht. Da erkennt man es an der Oberfläche. Da kann man es 10 Jahre lesen, ich habe selber 10 Jahre vorher gelesen und bin darauf gekommen, ich habe nichts verstanden davon. Wirklich nichts. Jetzt ahne ich irgendwas. Jetzt ahne ich irgendwo, wie tief es da runtergeht oder wie hoch hinauf, wie auch immer. Aber
ich habe jetzt noch eine, von ein bisschen weiter weg jetzt noch eine Frage.
Ja.
Wir sollen auch was vorbereiten für ein Sommerwochenende. Nicht ein Wochenende, sondern 2 Wochen. Ja.
Ja.
Jetzt ist die Frage, und zwar fast wortwörtlich, also auswendig lernen. Hat das jetzt nur organisatorische Gründe? Wissen Sie das? Das waren verzauberte Wälder von Grotet. Kennen Sie das?
Ich kenne das nicht.
Ja. Und das ist Aschenbrödel, und
aber
in männlicher Form zum Beispiel. Und es ist von 1955.
Ja.
Das Buch ist vergriffen. Und es ist, in diesem Seminar geht es um sprachliche, also dass man sich sprachlich eben besser
aufhalten kann. Ja, es ist so.
Wir werden dort Theater spielen. Mhm.
Ja,
das
auch
den Grund,
dass
wir sozusagen uns wie Schauspieler
vorbereiten. Ist klar. Ja, es ist gut, wenn man einen Text hat, mit dem man arbeiten kann und der sehr geläufig ist. Ich meine, man kann auf der anderen Seite mit Improvisation auch arbeiten, das ist aber sehr schwer. Weil mit Improvisation so zu arbeiten, dass der nicht mehr immer im Kopf steckt und sich irgendwas ausdenkt. Weil da komme ich nicht zum Spielen, der Intellekt allein macht total schwer. Bis ins Körperliche. Und das heißt, am besten kann man mit was arbeiten, wo der Text im Schlaf sitzt. Mit dem kann ich alles Mögliche ausprobieren. Das muss nicht einmal zum Text passen. Ich kann einmal versuchen, das Gegenteil. Da kann man die spannendsten Dinge erleben. Also oft bin ich ja alles super und ich weiß nicht, wie wird das oder was. Ich probiere alles Mögliche aus. Vielleicht was, wo ich sicher bin, das ist, passt überhaupt nicht. Aber gerade an den Kontrast merkt man dann oft sehr viel. Also, aber da ist wichtig, dass der Text verinnerlicht ist. Und dass er möglichst auch so gelernt ist, dass er, ich sage immer, in den Beinen sitzt und nicht im Kopf. Also es ist für Schauspiel ganz schlecht, wenn ich immer vordenke. So was werde ich jetzt im nächsten Absatz sagen. Erstens kann man sich dann nicht auf die Bewegung wirklich einlassen und es wirkt immer unecht und gemacht. Wer weiß, im Alltag schon einen Absatz vorher, was er dann sagen wird, niemand, normalerweise. Aber der Schauspieler hat ja eben schon. Und das heißt, es muss so sein, wenn der Text wirklich so vom Klang, von der Bewegung ganz tief sitzt, dann brauche ich überhaupt nicht nachdenken. Und das kann mich da verlassen, er ist da, wenn ich ihn brauche. Vorher hätte ich keine Ahnung, mehr, was zu tun ist. Er kommt dann einfach wie spontan heraus und dann wirkt er viel echter und viel natürlicher. Also das haben wir auch versucht. Dann haben wir eigentlich relativ wenig diskutiert und gequatscht über die Dramen, sondern wir haben getan und geschaut, dass wir was dabei erleben. Und wenn man dann was erlebt hat, dann kann man jahrelang darüber nachdenken und diskutieren darüber. Nein, diskutieren ist falsch, aber sprechen darüber miteinander. Über die Erlebnisse, über die Erfahrungen, die man gemacht hat. Aber das ist eben der Unterschied zwischen bloßem Intellekt und geistigem Erleben, auch auf der elementarsten Ebene, das ist eine Gehsichtigkeit oder was. Aber es ist einfach ein Erleben einer geistigen Realität, eine Begegnung mit einer geistigen Realität. Das ist in den Dramen also sehr stark spürbar. Nicht umsonst hat Schreiner die ganze Anthroposophie liegt darin. Der hätte sonst nichts mehr schreiben müssen, wenn sie so genommen werden, wie sie sind. Und es ist ganz konkret. Weil selbst in den Vorträgen, in den Schriften, ist es notwendigerweise immer nur sehr allgemein und abstrakt, die Geisteswissenschaft. Da wird es ganz konkret, ganz individuell. Aber da kann jeder trotzdem seines finden irgendwo. Das, glaube ich, merkt man irgendwo. Und noch Fragen gibt es gerne. Ich glaube, so global haben wir über den Überblick darüber. Es gibt endlos was zu reden darüber. Aber ich muss nicht tot quatschen.
Ja, also eben, ich mache am Wochenende dieses Seminar, das heißt, ich kann nicht dabei sein. Das nächste Mal wird dann das Gleiche sein, gespielt oder wird dann ein anderes?
Nein, wir werden dieses noch mehrmals spielen, sicher auch in Wien, wobei die Termine in Wien die anderen aber noch nicht feststellen.
Okay,
ja. Also das Einzige, was ich noch habe, ist jetzt in Linz im Juni irgendwann, die anderen sind erst geplant, das ist jetzt eine Bewegung. Werden aber, ich weiß nicht, ob Sie jetzt den Wegweiserzugang haben, einen anthroposophischen.
Ja, ja, sicher.
Ja, genau. Dort wird es hoffentlich drinnen stehen. Es ist noch rechtzeitig ausgeteilt, die nächste Druckausgabe kommt jetzt. Aber es wird auf jeden Fall ausgelegt und plakatiert in den ganzen Institutionen, die irgendwie direkt. Ja, genau, da wird es auf jeden Fall sein.
Ja,
auf der Homepage gibt es das auch, das steht eh im Prospekt drinnen. Ja. Das ist alles zu finden. Ja, dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.